NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Jetzt springen sie seit einigen Wochen in der Ostsee herum. Delfine. Tiere, die es zwar in der Nordsee in größeren Beständen gibt, die aber die Ostsee bislang eher gemieden haben. Warum sind sie jetzt dort? Und fühlen sie sich wohl? Darüber werden wir berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um neue Erfindungen, die Wissenschaftler auf der CeBIT vorgestellt haben. Die Digitalisierung hat in unserer Welt ja einen gewaltigen Schritt nach vorn gemacht. Einige der Entwicklungen, die die Forscher auf der Messe in Hannover in dieser Woche präsentiert haben, werden wir uns einmal genauer ansehen. Ein weiteres Thema: Bakterien. Und zwar solche, die uns eventuell in Zukunft im Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll helfen können. Herzlich willkommen bei Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Flipper, die alte Kinderserie im Fernsehen, hat es uns immer wieder deutlich gemacht. Delfine machen irgendwie glücklich. Und das nicht nur in der Fernsehserie. So einen großen Tümmler einmal in der Realität, also im Meer zu sehen, ist fast für jeden Menschen ein tolles Gefühl. In wärmeren Gefilden ist das auch gar nicht so selten. Aber manchmal hat man auch besonders großes Glück und sieht in der Nordsee ein paar dieser Tiere. Einige große Tümmler scheinen gerade allerdings ein Gewässer für sich entdeckt zu haben, in dem sie sich sonst nicht gern aufgehalten haben. Die Ostsee. Schon vor ein paar Wochen wurden immer wieder große Tümmler in der Flensburger Förde gesehen. Inzwischen aber auch in der Kieler Förde. Andrea Ring wollte die Gründe dafür wissen und hat einen Wissenschaftler auf einem Boot auf die Förde begleitet.
Hello, gentlemen. Just a quick question. Have you seen any dolphins around there?
Vom Motorboot aus fragt Boris Tschulik britische Marinesoldaten, die uns mit dem Segelschiff entgegenkommen, ob sie Delfine gesehen haben.
No, honestly, you haven't seen them today.
Nein, haben sie nicht. Tschulik hat schon fast enttäuscht aufgegeben. Aber am Ende der Heigendorfer Bucht, an der engsten Stelle der Kieler Förde, entdeckt Meereszoologe Tschulik plötzlich zwei schwarze glänzende Rückenfinnen.
Da sind sie. Zwischen der gelben und der roten Tonne. Da links von der Tonne sind sie gerade aufgetaucht. Toll, dass wir die jetzt hier wieder gefunden haben.
Die großen Tümmler erschließen sich neue Lebensräume, glaubt der Meeresbiologe. Das sei erstmal kein schlechtes Zeichen, meint Tschulik.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich denke mal, denen geht's gut. Das ist Heringszeit. Die kommen vermutlich aus der Nordsee. Dort gibt es ja eine große Population an großen Tümmlern.
Bis hoch zu den Färöer Inseln kommt die Tierart vor. Die beiden Tümmler hier sind vermutlich über den Skagerrak in die fischreiche Beltsee gekommen.
Und große Tümmler, Delfine fressen gern Fisch, Tintenfisch, sogar auch Krebse.
Auch Dorsch finden die eleganten Feinschmecker in der Flensburger Förde, bei Fehmarn und in der Kieler Bucht, wo sie in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind. Dass sie Gebiete erkunden,
die bisher nicht durch Artgenossen erschlossen wurde, könnte für sie durchaus attraktiv sein. Sie sind sozusagen jetzt hier außer Konkurrenz,
erklärt der Forscher. Konkurrenzlos sind sie auch bei ihren Zuschauern auf dem Motorboot.
Da, direkt vor uns. Ab in die Bugwelle vom Pferdedampfer.
Am vergangenen Sonntag hatte Boris Tschulik sie zum ersten Mal gesehen.
Und dann kam ein Frachter aus dem Nordostseekanal.
Relativ schnell, erzählt Tschulik. Die Delfine sind direkt darauf zugeschwommen.
Wendeten, warteten ab. Und als der Frachter dann mit hoher Geschwindigkeit sich näherte, haben die nur noch Fahrt aufgenommen, haben sich in die Bugwelle eingeklinkt und sind aus der Förde rausgetrampt.
Aber nicht für lange. Im Moment fühlen sie sich ja wohl, meint Boris Tschulik. Das könnte sich wieder ändern.
Was könnte sie also jetzt aus der Ostsee vertreiben? Ein harter Winter zum Beispiel. Einfach weil das ja Säugetiere sind, die zum Atmen an die Oberfläche kommen müssen.
Dieses charakteristische Blas, so.
Da ruft der Delfinbeobachter.
Jetzt hat man gerade den Blas gesehen. Haben Sie es auch gesehen? So ungefähr einen Meter hoch.
So prustet ein Delfin mit einer Fontäne Luft wieder aus. Je wärmer die Ostsee wird, desto attraktiver ist sie für bisher nie gesehene Gäste. Ist das Auftauchen von Delfinen vielleicht also eine Folge des Klimawandels?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen sehr milden Winter hatten in der Ostsee, der eben dafür sorgte, dass die Ostsee weitgehend eisfrei blieb. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, es ist auch eine Möglichkeit, dass diese, sage ich mal, erhöhten Wassertemperaturen dazu führen, dass sich das Beutespektrum für die Tiere jetzt in der Ostsee verbessert hat.
Auch ob mehr Delfine in die Ostsee einwandern könnten, ist noch nicht geklärt. Erstmal ist der Forscher glücklich über die beiden Exemplare, die er fast hautnah beobachten kann.
Gerade haben wir gesehen, dass einer von den beiden diesen charakteristischen hellgrauen Fleck hat an der Rückenfinne. Hier, jetzt sieht man es deutlich, ne? Zwei Flecken sogar übereinander an der Spitze der Rückenfinne, also wie ein Fingerabdruck, an denen man die Tiere also praktisch von anderen unterscheiden kann. Steiles Abtauchen mit Schwanzflosse. Toll, der auch. Das andere Tier hat eine Kerbe auf der halben Höhe der Rückenfinne an der hinteren Seite. So. Da sind sie jetzt direkt vor der Fähre. Die schwimmen jetzt in der Bugwelle der Fähre. Da kommt achtern einer an.
Motorboote können auch eine große Gefahr sein für Delfine.
Die Kollisionen mit den Tieren sind gefährlich und die Schiffsschraube natürlich ist tödlich.
Ebenso wie die Stell- und Schleppnetze der Fischer für große, aber auch für kleine Tümmler, die Schweinswale.
Die eher akustisch wahrnehmen, mithilfe ihres Echolots oder Biosonars, sagt man dazu. Die Tiere klicken und kriegen dann von dem Netzmaterial ein Echo zurück. Nur dass eben dieses Netzgarn so fein ist, dass es ein sehr schwaches Echo ist.
Wenn sie sich darin verheddern, ertrinken die Meeressäuger. Deshalb hat Boris Tschulik ein Warngerät für Schweinswale entwickelt, das er jetzt an den Delfinen testen möchte, die allerdings eine andere Sprache haben.
Schweinswale kommunizieren nur mit Klicks, also das ist eine ganz einfache Einheit, während Delfine pfeifen und grunzen und auch Klicks abgeben, also die haben ein ganz anderes Repertoire.
Ob die neuen Ostseebesucher auf die aggressiven Schweinswal-Warnsignale aus der schwarzen Kapsel mit zwei spitzen Enden reagieren, will der Walforscher auch herausfinden, indem er die Delfine mit einem Akustikdetektor belauscht. Was dabei auch herauskommt, sie zu beobachten, das war für den Wissenschaftler Tschulik ein neues und aufregendes Erlebnis.
Und wenn man dann sieht, wie die unter dem Boot durchschwimmen und wie groß sie sind, ja? Also ich meine, unser Boot, wie breit ist unser Boot? 2,5 Meter, die sind länger als die 2,5 Meter, die das Boot breit ist. Also 3 Meter würde ich schätzen, vielleicht sogar 3,5. Wer weiß, jedenfalls haben wir sie jetzt mehrmals springen gesehen. Das ist wirklich beeindruckend. Richtig mächtige Tiere.
Große Tümmler in der Ostsee, Andrea Ring berichtete. Die Musik, die Sie hören, ist von Ava Sango. Die Sängerin wird auch oft als die Golden Voice of Mali bezeichnet. Die CD von ihr, die wir heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info spielen, heißt Alata. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Neue technische Erfindungen auf der CeBIT. Mehr als 3000 Aussteller gab es auf der CeBIT in dieser Woche. Darunter auch viele Wissenschaftler. Sie haben auf der Messe in Hannover ganz unterschiedliche neue technische Lösungen, Ideen und Konzepte für die sich immer stärker digitalisierende Welt präsentiert. Die Digitalisierung hat ja inzwischen schon fast alle Bereiche des Lebens erreicht und sie verändert. Denken wir nur an Geräte im Haushalt, aber natürlich auch Smartphones, Tablets oder Datenbrillen. Die werden inzwischen ja auch jederzeit und überall genutzt, ob im Bus, auf der Parkbank, beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Es wird getippt und getippt. Je kleiner die Tastatur, desto mehr Aufmerksamkeit braucht es nach wie vor, um sich nicht ständig zu vertippen. Forscher am Karlsruher Institut für Technologie haben jetzt auf der CeBIT eine Entwicklung präsentiert, mit der dieses Problem gelöst werden könnte. Die Tastaturen werden nicht größer, sie fallen einfach ganz weg. Mit ihrer Entwicklung würden sich verschiedene Geräte ganz freihändig bedienen lassen, sagen die Forscher. Ich habe mit Christoph Ammer darüber gesprochen. Er ist einer der Entwickler dieser Technologie. Mein Smartphone freihändig bedienen, das ist mir ja nicht ganz unbekannt. Es gibt ja heute auch Programme, die auf Sprachbefehle reagieren. Auch wenn meine Sprachbefehle auf meinem Smartphone immer missverstanden werden. Ihre Entwicklung ist ja anders. Ich muss weder etwas sagen, noch etwas tippen. Wie geht das?
Ja, das geht bei uns über Bewegungen einfach, sodass man also mittels Gesten oder in der Luft ausgeführter Handschrift dann Kommandos absetzen kann oder eben auch Text eingeben kann. Das heißt, ich habe einen Sensor an meinem Handgelenk, der erkennt die Bewegung oder erfasst die Bewegung der Hand und ein Computerprogramm übersetzt diese Bewegung dann entweder in Kommandos oder in Text. Das heißt, sie erkennt die in die Luft geschriebenen Worte.
Das heißt, also ich würde mit meinem, nehmen wir nochmal das Beispiel Smartphone, ich würde mit meinem Smartphone durch die Welt spazieren und hätte immer einen Handschuh an?
Das funktioniert auch mit einem einfachen Armband. Also stellen Sie sich vor, so ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch. All die Geräte, die auch jetzt schon am Markt verfügbar sind, haben die Sensoren, die wir benötigen, um die Software ausführen zu können, schon integriert. Wenn Sie das mit einer Datenbrille kombinieren, also ähnlich beispielsweise wie die von Google entwickelte Google Glass, eine Brille, die einfach Informationen direkt in das Sichtfeld des Nutzers einblenden kann, dann erlaubt Ihnen das in Kombination mit unserer Technologie eine komplett freihändige Bedienung eines solchen Systems.
Also es ist ja eigentlich sehr schön, wenn ich nicht immer tippen muss und dadurch auch freie Hände habe. Ich könnte also auch spazieren gehen und müsste mich dabei auch nicht auf meine Tastatur konzentrieren. Aber wenn ich so eine Brille tragen würde, würde mir ja definitiv etwas von meinem Sichtfeld fehlen.
Ja, die Brillen sind sicher noch nicht so ausgereift, wie man das gerne hätte. Allerdings ist es ein bisschen so, wie wenn Sie sich einfach einen Zeigefinger ganz nah vors Auge halten. Da können Sie quasi fast durchgucken. Bei den Brillen ist es
dann
teilweise...
Also durch meinen Zeigefinger kann ich nicht durchgucken.
Ja, wenn Sie den ganz nah vors Auge halten, dann stört es doch gar nicht in dem Maße, dass der jetzt wirklich ganz viel verdeckt, einfach weil das andere Auge da noch viel übernimmt.
Also habe ich das nur auf einer Seite der Brille?
Ja, genau. Also das Display befindet sich nur auf einer Seite. Und es sind auch entsprechende Displays, sogenannte See-Through-Displays in der Entwicklung, die es eben über ein Prisma erlauben, quasi in eine durchsichtige Brille dann Zusatzinformationen einfach überzublenden. Das wäre also dann der Optimalfall. Wenn da nichts dargestellt wird, sehen Sie ganz normal Ihre Umwelt und nur wenn das System eine Ausgabe liefert, wird es quasi wie so eine zweite Ebene über die Realität gelegt.
Das große Problem bei dieser ganzen Technologie ist aber doch, es ist ein Unterschied, ob ich etwas in die Luft schreibe oder in eine kleine Tastatur. Und dieser Unterschied liegt im Umgang mit der eigenen Privatsphäre. Sobald ich etwas in die Luft schreibe, könnte es jemand mitlesen. Das ist bei manchen Dingen einfach nicht im Sinne desjenigen, der etwas schreibt. Also es ist ja so, wie man seine EC-Karten-PIN zwar auf die Tastatur eines Geldautomaten tippen, aber nicht in die Luft schreiben würde.
Ja, das würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen. Die Privatsphäre ist da nicht in dem Maße geschützt, wie das bei einer Handytastatur oder am Geldautomaten bei der Tastatur der Fall ist. Für wirklich sensible Eingaben wäre das in der Form nicht zu empfehlen.
Wie sieht das eigentlich mit anderen Geräten als jetzt Smartphones aus? Würde das System auch dort funktionieren? Ich meine jetzt nicht einen Computer, sondern zum Beispiel einen Fernseher. Da gab es ja mal auch so eine Entwicklung. Würde sich Ihre Technologie auch auf ihn übertragen, sodass ich ihn ohne Fernbedienung, also nur mit Gesten bedienen könnte?
Grundsätzlich wäre das bei einem Fernseher kein Problem, ja.
Es gibt diese Entwicklungen ja eigentlich einzeln schon alle irgendwo mal. Also es gibt eine Sprachbefehlprogrammierung, es gibt dieses mit den Gesten. Was ist das wirklich Neue an Ihrer Entwicklung?
Also das Neue im Bereich der Gesten ist, dass wir über die verwendete Sensorik, wir verwenden keine Kameras, sondern Beschleunigungssensoren, die man direkt am Körper trägt, erlauben wir es Nutzern, die Technologie auch draußen unterwegs zu benutzen. Das ist mit Kameras nicht möglich.
Und wurde das Ganze für ihn eher für den Alltagsgebrauch entwickelt oder war es ursprünglich mal eher für bestimmte Berufe oder Branchen gedacht?
Ich und auch meine Kollegen sehen eigentlich das Hauptanwendungsszenario, insbesondere in Kombination mit den Datenbrillen im professionellen Bereich. Weil ich derzeit nicht sehe, dass in absehbarer Zeit Menschen mit Datenbrillen so selbstverständlich durch die Welt laufen, wie das für Handys derzeit der Fall ist. Auch in Bezug auf die Privatsphäre, man bekommt nicht mehr mit, wann man eventuell gefilmt wird. Und all diese Vorbehalte sind, denke ich, auch legitim. Und aus dem Grund sehe ich tatsächlich in näherer Zukunft da den professionellen Bereich als relevanter an. Irgendwann, denke ich, wird sich das auf jeden Fall ändern. Ich glaube nicht, dass die Handys, wie wir sie jetzt haben, das Ende von der Entwicklung sind und wir da stehen bleiben. Aber vielleicht passiert der Schritt auch erst, wenn es sich wirklich völlig unauffällig in herkömmliche Brillen oder Kontaktlinsen integrieren lässt. Und da kann es gut sein, dass die Technik noch einige Zeit benötigt, bis das entsprechend soweit ist.
Also haben Sie noch viel zu tun?
Auf jeden Fall, ja.
Das war Christoph Ammer. Er war in dieser Woche auf der CeBIT, um dort gemeinsam mit seinen Kollegen vom Karlsruher Institut für Technologie eine neue Entwicklung vorzustellen, die uns in Zukunft, wenn auch nicht so bald, vielleicht das Tippen erspart. Keine Tastaturen mehr benutzen zu müssen, könnte auch in Krankenhäusern die Arbeit erleichtern. Auf Intensivstationen geht es häufig um Leben und Tod. Die Überwachung durch Maschinen und Messgeräte wird immer ausgefeilter, aber auch komplizierter. Um zwischen all den Messgeräten noch den Überblick zu behalten, haben Forscher des Fraunhofer-Instituts gemeinsam mit Medizinern vom Universitätsklinikum Aachen einen Monitor entwickelt, der mitdenkt. Ein schlaues Kerlchen, das die Wissenschaftler in dieser Woche auf der CeBIT vorgestellt haben. Daniela Remus über die Vorteile, die ein solcher Monitor in Krankenhäusern haben könnte.
Die tägliche Situation auf deutschen Intensivstationen. Rund um das Bett des Patienten stehen 20 bis 30 verschiedene Geräte. Sie überwachen die Körperfunktionen, erklärt der Anästhesist und Intensivmediziner Michael Czaplik vom Universitätsklinikum Aachen.
Ganz zentral ist der sogenannte Patientenmonitor. Da fließen schon ganz viele Messwerte, ganz viele Sensoren zusammen. Beispielsweise das EKG, der invasiv oder nicht invasive gemessene Blutdruck, die Sauerstoffsättigung. Da ist das Beatmungsgerät bei beatmeten Patienten. Da ist je nach Zustand des Patienten ein Dialysegerät. Da kann ein Herzunterstützungsgerät sein, da ist eine Ernährungspumpe, da sind jede Menge sogenannte Spritzenpumpen, die also kontinuierlich Medikamente applizieren und dann auch noch jede Menge Spezialgeräte, je nach Erkrankung des Patienten.
Durch die vielen Instrumente und Messgeräte ist es auch extrem laut auf Intensivstationen. Die Geräte piepsen, dröhnen, klingeln oder schrillen. Ein permanenter Lärmteppich ist die Folge.
Die Weltgesundheitsorganisation schreibt zum Beispiel vor, für einen gesunden Schlaf sollte 30 Dezibel nicht überschritten werden. Und fürs Lernen sind so ungefähr maximal 35 Dezibel günstig. Also da sehen wir, was ungefähr für den Menschen gut ist. Auf der Intensivstation werden so Werte von um die 60 Dezibel gemessen. Also fast das Doppelte.
Sagt Paul Hojetzki vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik in Berlin. Und das rund um die Uhr. Der Lärm stört nicht nur das Personal ganz erheblich, sondern auch die Patienten, die dadurch viel zu häufig aufwachen, wie Studien gezeigt haben. Ein weiteres Problem auf den Intensivstationen: die Geräte sind nicht aufeinander abgestimmt. Es ist nicht so, dass die Lautstärke mit der Dramatik und Ernsthaftigkeit der Situation zusammenpasst. So kann es durchaus sein, dass die Ernährungspumpe lauter schrillt als das Gerät, das den Blutdruck des Patienten überwacht. Dabei wäre ein Ausfall der Ernährungspumpe nicht lebensbedrohlich, der sinkende Blutdruck dagegen schon. Damit das Arbeiten auf Intensivstationen in Zukunft leiser und auch übersichtlicher wird, haben Forscher des Fraunhofer-Instituts gemeinsam mit Medizinern des Universitätsklinikums in Aachen den mitdenkenden Monitor entwickelt. Der Mediziner Michael Czaplik über die Zukunft auf Intensivstationen.
Da soll es einen zentralen Monitor geben, auf dem sämtliche Geräteparameter aus den Informationssystemen aggregiert werden und vor allen Dingen auch die Informationen so stark verdichtet und konsolidiert werden, dass ich auf einen Blick sehe, wie ist der Zustand des Patienten, erfordert er jetzt gerade ein hohes Maß an Aufmerksamkeit oder ist es eher so, dass der Patient so ist wie auch in den letzten Stunden und ich kann meine Aufmerksamkeit eher auf Nachbarpatienten lenken.
Der mitdenkende Monitor ist nicht besonders groß. Mit seinen 24 Zoll Durchmessern sieht er so unspektakulär aus wie die meisten Büromonitore. Aber der mitdenkende Monitor soll noch weitaus mehr leisten als das Sammeln und Bewerten aller für den Patienten wichtigen Daten und Messwerte. Er soll mit dem Personal auf den Intensivstationen interagieren, durch Gesten und Sprache, sagt Paul Hojecki vom Fraunhofer-Institut.
Wenn eine Person den Bildschirm anschaut, was macht die dann? Und wenn sie zum Beispiel mit dem Arm auf einen bestimmten Knopf zeigt, dann kann sie diesen quasi aus der Ferne drücken, ohne dass sie eine Fernbedienung in der Hand hat oder irgendeinen anderen Steuerungsinstrument. Das nennt man berührungslose Steuerung und das eignet sich natürlich auf der Intensivstation oder im Krankenhaus allgemein sehr gut, weil man dadurch vermeiden kann, dass Bakterien übertragen werden oder Viren.
Der mitdenkende Monitor funktioniert ab einer Entfernung von 4 Metern und er reagiert darauf, wie sehr sich jemand ihm nähert.
Und da zeigt der Monitor einem wirklich nur das Allerwichtigste, also sehr wenige von diesen medizinischen Daten, die aber dafür größer, weil ich ja natürlich aus der Ferne nicht so kleine Schriften nicht erkennen könnte. Je näher ich rangehe in 2 weiteren Stufen, desto mehr Informationen bekomme ich. Also nach dem Motto, wenn ich näher rankomme, will ich ja offenbar auch mehr von diesem Monitor. Und dann gibt er das auch einem.
Wie ein Bewegungsmelder reagiert der Monitor auf das Herantreten von Personen und ändert die Oberfläche und die Daten für den Benutzer. Noch kann der Computer allerdings nicht unterscheiden, wer vor ihm steht. Das aber wäre wichtig, damit zum Beispiel Besucher, die sich dem Monitor zufällig nähern, nicht dieselben Informationen bekommen wie ein Arzt oder eine Schwester. Deshalb arbeiten die Wissenschaftler jetzt daran, dass der Monitor die Menschen, mit denen er es zu tun hat, auch unterscheiden kann. Aber der mitdenkende Monitor reagiert nicht nur auf Gesten, sondern auch auf Sprache. Das gibt dem Personal auf den Intensivstationen die Hände frei für die Behandlung der Patienten, erklärt Paul Hojecki.
Das Wichtigste für das Personal in der Station ist natürlich der Patient und nicht die Geräte eigentlich. Und eben wenn einer Arm auftaucht und der behandelt werden muss, das macht man ja typischerweise dann mit den Händen. Man muss den vielleicht auch anfassen und noch weitere Diagnosen haben, weil es ist auch eben sehr wichtig, dass man sich vor Ort ein Bild macht und den Patienten, sag ich mal, fühlt und sieht. Und da hat man nun mal nicht alle Möglichkeiten der Interaktion mit den anderen Geräten und da ist die Sprache auch ein gutes Mittel dafür.
Fest steht, noch soll der Monitor verbessert werden. Der Prototyp, den die Wissenschaftler mit auf die CeBIT genommen haben, kann bis jetzt noch nicht serienmäßig die Arbeit auf den Intensivstationen begleiten. Dafür sind noch einige weitere Forschungen nötig.
Bis der mitdenkende Monitor grundsätzlich in unseren Krankenhäusern eingesetzt werden kann, dauert es also noch ein bisschen. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Wie auf der CeBIT zu merken war, der Einsatz von Datenbrillen wird in ganz unterschiedlichen Bereichen untersucht, auch im Arbeitsschutz. Forscher an der Westsächsischen Hochschule Zwickau haben eine spezielle Datenbrille entwickelt, die in einen Schutzhelm integriert werden soll. Sie soll Arbeitern, zum Beispiel in der Stahlindustrie, bei ihrer Arbeit Informationen zur Sicherheit bei dem, was sie gerade machen, anzeigen. Das ist allerdings nur eine der Aufgaben des neuen Hightech-Schutzhelmes, der von den Wissenschaftlern in dieser Woche auf der CeBIT in Hannover vorgestellt worden ist. Mehr darüber von Thomas Jähn.
Ein Stahlwerk am Rand von Hamburg. In riesigen Bottichen werden 70 Tonnen Schrott auf einmal in den großen flammenlodernden Ofen gekippt. Dann wird alles geschmolzen und weiterverarbeitet. Es ist heiß und laut, es ist schmutzig. Erschwerte Arbeitsbedingungen, gefährliche Situationen.
Das heißt, wir bewegen Lasten, die mehrere Tonnen wiegen. Wir haben mit Temperaturen zu tun, die oberhalb 1000 Grad liegen. Wir betreiben den Elektrolichtbogenofen mit über 100 Megawatt. Das heißt, wir haben es mit elektrischen Strömen hier zu tun. Das sind alles potenzielle Gefährdungen natürlich.
Weiß Stahlwerksleiter Ansgar Jüchte. Deshalb tragen die Arbeiter hier Schutzanzüge und Handschuhe. Das ist Vorschrift. Dazu einen Helm, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und Brille. Die Ausrüstung schützt die Arbeiter vor Lärm, Hitze und Staub. Sie macht es aber auch schwere Gefahren wahrzunehmen. Und genau hier soll der neu entwickelte Schutzhelm zum Einsatz kommen. Warnungen erscheinen virtuell direkt im Sichtfeld des Arbeiters.
Wenn der Mitarbeiter im Stahlwerk wo steht und hinter ihm kommt eine schwebende Last, die er einfach gar nicht so sehen kann, weil die von hinten anrückt, dass er eben angezeigt bekommt, Kran kommt von hinten, bitte 10 Meter nach links gehen.
Nur ein Beispiel, sagt Rigo Herold, Wissenschaftler für digitale Systeme an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. In den neuen Schutzhelm ist eine Datenbrille integriert. Es ist aber keine typische Brille mit 2 Gläsern, Gestell und Bügeln. Vielmehr ähnelt sie einem Headset für die Augen. Befestigt ist sie an einem handelsüblichen Schutzhelm. Auf der einen Seite ein kleiner Akku, auf der anderen geht ein biegsamer Gelenkarm ab, der sogenannte Schwanenhals. Und daran steckt das Optikmodul, bestehend aus einem streichholzschachtelgroßen Gehäuse für die Technik und einer ebenso großen Sichtscheibe,
wo man hindurchschauen kann und dort die virtuellen Informationen angezeigt bekommt.
Die angezeigten Daten kommen von einem zentralen Systemrechner per Bluetooth-Verbindung auf die Brille des Arbeiters. Ganz kabellos.
Das heißt, ich kann mich entweder mit dem Smartphone verbinden, was ich in der Hosentasche habe, oder ich installiere zum Beispiel im Werk entsprechende Bluetooth-Sender, wo ich damit wireless meine Informationen übertragen kann.
Vor etwa einem Jahr bekamen die Wissenschaftler die Anfrage zur Entwicklung eines Schutzhelms mit solchen Fähigkeiten von einem Stahlwerk. Eine Arbeitsumgebung, die besonders herausfordernd ist.
So ein Stahlwerk hat man relativ raue Umgebung, hat viel Dreck, hat viel Schmutz. Das heißt, die Datenbrille darf im Vergleich zu üblichen Smart Glasses wie zum Beispiel Google nicht, wenn man mal rankommt, sofort kaputt gehen. Die muss eben stoßfest, muss robust sein, auch wenn sie mal runterfällt, dass die eben nicht kaputt geht und diese Industrieumgebungen aushalten kann.
Eine weitere Herausforderung: Jeder Mensch hat eine andere Kopfform, einen unterschiedlichen Augenabstand und sieht mal mit dem rechten, mal mit dem linken Auge besser. Dank des biegsamen Schwanenhalses kann das Optikmodul, das die Wissenschaftler für den Schutzhelm entwickelt haben, aber individuell angepasst werden. Stahlwerksleiter Jüchter kann die Entwicklung nicht so recht überzeugen.
Ist eine Frage der Akzeptanz und der Handhabung von so einem Bildschirm, der da an einem Helm baumelt. Ganz abgesehen von dem Akku und der Tragekomfort, all diese ganzen Dinge, die sind zu bezweifeln. Und das Dritte ist ganz einfach die technische Machbarkeit. In einem staubigen, lärmenden, mit elektromagnetischen Feldern versehenen Umfeld. Und von daher wüsste ich jetzt auch nicht, welchen Vorteil wir daraus ziehen sollen.
Doch der Helm soll mehr können als nur warnen. Denkbar ist ein Einsatz im Bereich der Qualitätskontrolle. Dabei bekommt der Arbeiter eine virtuelle Liste eingeblendet, die anzeigt, wie viele Werkstücke noch abzuarbeiten oder herzustellen sind. Oder aber die Datenbrille hilft, wenn Geräte installiert, Maschinen repariert oder Bauteile ausgewechselt werden müssen.
Oft ist es so, wenn ich eine komplexe Anlage habe, gibt es ja 1000 Komponenten. Und wenn eine kaputt ist, ist es gar nicht so einfach, beim Zulieferer der Anlage ihn mitzuteilen, was für ein Teil ich überhaupt meine, was kaputt ist. Und da ist die Idee, dass ich mit einem 3D-Scanner das defekte Anlagen da einfach einscanne. Und das kann ich dann nochmal den Anlagenhersteller zuschicken. Und er kann dann identifizieren, was für ein Anlagenteil kaputt ist und was ich für einen Ersatzteil brauche.
Der Arbeiter lässt sich Störungen direkt anzeigen, lädt Maschinenbaupläne herunter oder verbindet sich per Chatfunktion mit einem Wartungsteam. Alles im Sinne der Zukunft, der Industrie 4.0. Jüchter aber bleibt skeptisch.
Unter dem Schlagwort wird ja viel gemacht und sicherlich ist das auch eine wertvolle und notwendige Entwicklung, aber nicht den fünften vor dem zweiten Schritt machen.
Momentan befindet sich der Helm, den die Wissenschaftler auf der CeBIT vorgestellt haben, noch in der Prototypphase. Doch laut Herold sind bereits erste Einsätze im Stahlwerk in Salzgitter geplant. Die Kosten der Brille werden mit einem guten Handy vergleichbar sein, zwischen 500 und 800 Euro.
Das war ein Beitrag von Thomas Jähn. Neue Entwicklungen und Erfindungen, die in dieser Woche auf der CeBIT in Hannover vorgestellt wurden, um einige ging es heute bei uns in unserem Schwerpunkt. Und gleich um Bakterien. Vielleicht sehr hilfreiche Bakterien. Solche, mit denen Wissenschaftler den Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik aufnehmen wollen. Wir haben schon oft darüber berichtet. Der Plastikmüll auf unserer Erde ist ein wachsendes Problem. Vor allem die fast nicht sichtbaren Mikroplastikteilchen, die sich nicht abbauen lassen. Sie führen in unseren Gewässern und auch an Land zu immer größeren Umweltschäden. Im Kampf gegen das Mikroplastik haben Wissenschaftler in Japan nun möglicherweise einen Helfer gefunden. Es sei eine bahnbrechende Entdeckung, sagen die Forscher. Ein einzigartiges Bakterium, das Plastik vernichtet. Auch bei uns suchen Forscher nach solchen Bakterien. Und andere versuchen stattdessen, das Genom von bestimmten Bakterien so zu verändern, dass auch sie zu Plastikvernichtern werden können. Michael Kurt über den aktuellen Stand der Forschung.
Plastik wird zu Strom verbrannt, teilweise wieder eingeschmolzen oder landet auf dem Müll. Doch die Verbrennung gilt als unwirtschaftlich, das Recycling ist aufwendig, hat eine umstrittene Ökobilanz und macht die Plastikmenge letztendlich kaum kleiner. Und wegwerfen ist sowieso keine Lösung. Darum bekommen viele Forscher, so auch der Molekularbiologe Nick Wirks, angesichts des wachsenden Plastikbergs Bauchschmerzen.
Das Problem würde ich als sehr groß sehen. 275 Millionen Tonnen an Plastikabfall weltweit pro Jahr.
Das bekannte Problem. Ein Teil davon landet leider auch im Meer, beklagt die Meeresbiologin Alice Nauendorf am Telefon.
Es ist bekannt, dass ca. 10 Millionen Tonnen jährlich in die Weltmeere gelangen und schätzt, dass ungefähr 150 Millionen Tonnen bereits in den Ozeanen herumschwimmen.
Wo sie zu Granulat zerrieben, unter anderem in die Nahrungskette von Fischen geraten, was tödliche Auswirkungen haben kann. Nauendorf hat jetzt in einer Studie untersucht, ob die Bakterien unten am Meeresboden zumindest kompostierbare Plastiktüten zersetzen können, wenn es schon nicht bei den handelsüblichen Polyethylentüten klappt. Aber das Ergebnis nach 100 Tagen war ernüchternd.
Wir haben festgestellt, dass die kompostierbare Tüte ca. 5 bis 8 Mal höher besiedelt wurde von Mikroorganismen als die Polyethylentüte. Aber wir haben keinen messbaren Abbau feststellen können nach 100 Tagen.
Plastik bleibt uns also als Problem erhalten. In der Natur bleibt Plastik eben Plastik, dachte man zumindest bisher. Doch dann haben japanische Forscher unter der Leitung von Shosuke Yoshida tief im Müll einer Recyclinganlage gegraben und ein bisher unbekanntes Bakterium gefunden, das jetzt Schlagzeilen macht. Seine Leibspeise ist nämlich Plastik. Idionella sakaiensis, das hilfreiche Bakterium, besitzt zwei Enzyme, die den Kunststoff aufspalten können und in Energie umwandeln. Plastik ist für diese Mikroorganismen, also das, was für uns Obst ist, Nahrung und lebenswichtig. Ganz nebenbei kann es uns außerdem vielleicht sogar bei dem Abbau des Mülls, der durch unseren massenhaften Verbrauch von den PET-Kunststoffflaschen entsteht, helfen. Auch Lars Blank, Professor für angewandte Mikrobiologie an der Aachener Universität, feiert die Entdeckung.
Wir sind natürlich begeistert, dass es ein Enzym gibt, was PET abbauen kann. Und was natürlich spannend ist, und das wäre natürlich toll, wenn das sich bewahrheitet, dass wir vielleicht in Zukunft schnellere Abbauraten in der Umwelt sehen würden.
Es wird spekuliert, dass sich die Fähigkeit des Bakteriums, Plastikflaschen zu verdauen, erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, quasi parallel zur Entwicklung dieses Kunststoffes. Durch einen sogenannten Gentransfer, bei dem Bakterien mehr oder weniger zufällig ihre Erbinformationen austauschen, was sich angesichts unserer Plastikberge in diesem Fall als evolutionärer Vorteil erweist. Erste Hinweise auf die Existenz solcher Bakterien gab es schon vor 2 Jahren, als ein chinesischer Umweltingenieur angeblich seinen Mülleimer untersuchte und dabei Maden entdeckte, deren Bakterien ebenso in der Lage gewesen sein sollen, Kunststoffreste zu verdauen, allerdings im Schneckentempo.
Wenn man industriell relevante Raten erreichen möchte, müsste so eine große Wasserflasche, die wiegt so 50 Gramm, innerhalb von 10 Stunden in 1 Liter Bakterienbrühe abgebaut werden und nicht paar Milligramm über Tage.
Die Bakterien müssten also hungriger werden und mehr und schneller das Plastik vertilgen, um einen wirklich effektiven Nutzen in unserem Kampf gegen den Kunststoffmüll haben zu können. Genau dieses Ziel verfolgen Forscher an der Aachener Universität zusammen mit Kollegen aus 5 europäischen Ländern. Sie wollen ein neues kunststofffressendes Bakterium aus mehreren Bakterien zusammenbasteln, mithilfe der synthetischen Biologie, so einer der Koordinatoren dieses EU-Projekts, Nick Wirks.
Das ermöglicht uns, die Bakterien zu verändern, damit sie diesen Plastik fressen können.
Konkret sollen diese gefräßigen Multitalente dann in der Lage sein, PET-Kunststoffflaschen zu verdauen.
Wir haben ein Bakterium, der wächst auf Terephthalsäure.
Also auf dem T vom PET. Und wir haben Mikroben, die auf dem E wachsen können, also auf dem Ethylenglykol.
Und die Fähigkeiten dieser beiden Bakterien möchte man in einem Bakterium vereinen. Die Forscher haben sich dazu auf Talentsuche begeben und als Kandidaten dafür Pseudomonas putila ausgewählt.
Und was wir jetzt einfach machen in diesem Projekt, dass wir daraus einen Spitzensportler machen, sehr verschiedenste Moleküle nehmen kann und die schnell in Bioplastik umformiert.
Das Bakterium, das nicht nur Plastik frisst, sondern auch danach Bioplastik ausscheidet? So ungefähr. Ein solches Bakterium wollen die Forscher um den Mikrobiologen Lars Blank erschaffen.
Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Bioplastik herstellen.
Und mit diesem Kunststoff würde Plastik viel von seinem schlechten Image verlieren, vielleicht sogar ein begehrter Rohstoff werden, hofft Blanks Kollege Nick Wirks.
Und da könnte man sich vorstellen, dass in der Zukunft vielleicht Plastikabfall was wert wird, ne? Dass man fürs Plastikabfall bezahlt wird. Und das ist natürlich auch für die ganze Gesellschaft eine Motivierung, dann diesen Plastik nicht mehr im Ozean zu kippen.
Bis dahin werden allerdings noch viele Kunststoffflaschen in den Laboren mit Bakterienbrühe übergossen werden, immer in der Hoffnung, dass sich darunter Bakterien befinden, mit denen sich im industriellen Maßstab Plastik recyceln lässt.
Michael Kurt über Bakterien, mit denen Wissenschaftler den Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik aufnehmen wollen. Einen Goldschatz im Garten ausgraben, wertvollen Schmuck im Keller finden oder eine Wandmalerei aus der Antike zufällig freilegen. So selten so etwas auch passiert. Irgendwie wünschen sich das manche Menschen doch. Vor 13 Jahren ist es passiert, aber doch etwas anders. Es war in dem Ort Diepoldeswalde in Sachsen. Nachdem es stark geregnet hatte, tat sich an einem Morgen dort ein riesiges Loch im Boden auf. Und dieses Loch war noch nicht mal besonders ungewöhnlich, denn so etwas passiert manchmal in Bergbaugegenden. Darum haben sich die Experten beim ersten Blick erst einmal gar nicht so gewundert, dass so ein Loch nach dem Regen in Diepoldeswalde nun auch entstanden war, da der Ort ja am Rande des Erzgebirges liegt. Doch bei näherer Betrachtung staunten sie dann doch, denn das Loch im Erdreich entpuppte sich als ein Bergwerk aus dem Mittelalter. Das einzige noch erhaltene in Europa. Eine Schatztruhe für Archäologen. Und die kamen dann auch von überall her nach Diepoldeswalde, um sich das Loch und vor allem das Bergwerk anzusehen. Schließlich gründeten sie dort sogar einen neuen Forschungszweig, die Montanarchäologie. Wie muss man sich diese Forschung vorstellen? Und was ist der Grund für die Begeisterung über den Fund in Sachsen? Uwe Springfeld ist nach Diepoldeswalde gefahren, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Okay, also dann würde ich sagen, ziehen wir uns um und fahren ein. Okay.
Ein Bauwagen, ein Zelt wie für den Straßenbau, ein Loch im Boden mit einer Holzleiter. Wo ist die Sensation?
Die Bergwerke, die wir hier in Diepoldeswalde entdeckt haben, sind in der Tat eine archäologische Sensation. Wir haben hier erstmals überhaupt die Möglichkeit, nicht überprägte, also nicht gestörte mittelalterliche Bergwerke untersuchen zu können. Das heißt also, jeder Fund, den wir unter Tage machen, ist so in dieser Form überhaupt noch nie gemacht worden in Europa. Für diese Zeit, wir sprechen vom Mittelalter.
Während wir uns im Bauwagen in Gummistiefel und Ostfriesennerz zwängen, erzählt Christiane Hemke, die Leiterin des Forschungsschwerpunktes Montanarchäologie am Sächsischen Landesamt für Archäologie in Dresden, dass jetzt die Forschung zum ersten Mal die Chance hat, herauszufinden, wie ein Bergwerk des Mittelalters organisiert war und wie die Bergleute mit ihren einfachen Methoden das Silber förderten.
Das ist jetzt wirklich etwas sehr ruppig. Und ich warte dann bei Ihnen auf Sie am Ende der ersten Fahrt hinunter, ja?
Dann schauen wir uns das mal noch weiter an.
Also immer daran denken, Helm auf, wichtig. Immer die Hände an den Sprossen, nicht am Holm, an den Sprossen.
Da im Mittelalter das Handwerk zwar entwickelt, aber nicht besonders hoch angesehen war, gibt es heute kaum schriftliche Überlieferungen über damals existierende Techniken. Kurz, die Forschung hat heute keine Ahnung, wie Bergleute um 1180 das Silber aus dem Gestein schlugen.
Obwohl wir also keine schriftlichen Quellen aus dieser Zeit kennen, wo man so etwas hätte nachlesen können oder beziehungsweise herauslesen können, können wir aber aufgrund der Beobachtung, die wir hier unter Tage in diesen Bergwerken machen, jetzt schon erste Erkenntnisse dazu treffen.
Schwindelfrei muss man schon sein. Das Loch reicht etwa 7 Meter tief. Hinab führt eine Holzleiter. Als ich an der Stelle vorbeiklettere, an der die Holme zusammengeflickt sind, muss ich die Augen schließen. Unten haben die Forscher einen Zwischenboden eingezogen, etwa die Größe eines Wohnzimmers. Dort treffe ich auf Thomas Witzke von der Bergsicherung Sachsen, der mich auf einen Schlitz in der Felswand aufmerksam macht.
Der Erzgang ist maximal 4 oder 5 cm breit. Aber um reinzukommen, muss man es wenigstens so breit machen, dass man noch rein kann und arbeiten kann. Also man kann sich nicht bloß quer reinstellen, man muss immer mit Schlägen und Eisen, der Laie würde einfacher sagen, mit Hammer und Meißel. Das ist, dass der Meißel ein Loch drin hat, dass man sich nicht ständig auf die Pfoten klopft. Und damit haben die sich im Prinzip hier durch den Berg genagt.
Dendrologische Untersuchungen an den Holzfunden datieren das Bergwerk auf die Zeit zwischen 1180 und 1248. Das passt zu den ersten Silberfunden im sächsischen Freiberg von 1168. Damals hatte der zuständige Markgraf von Meißen, Otto der Reiche, einen Bergschrei erhoben. Was bedeutet? Mit der Nachricht von den Silberfunden hatte er fremde Bergleute aus dem Harz, dem Schwarzwald und von noch weiter her ins Land gerufen und sie an den geförderten Reichtümern beteiligt. Als dünner Strang hatte sich ein Silber-Blei-Gemisch durch das Gestein gezogen. Die Bergleute hatten nur das Metall aus dem Fels geschlagen, also keinen Stollen gegraben wie heute. Dabei hatte jeder Bergmann für sich gearbeitet, sozusagen als Ein-Mann-Bergbauunternehmen. Die vielen Schächte, die Forscher fanden, sagt ihnen heute etwas über den Silberreichtum der Vergangenheit. Und die Entwässerung erzählt ihnen heute etwas darüber, wie der Bergbau damals organisiert war.
Die Funde dieser Rinnensysteme, die Holzrinnen, so U-förmig sind, die dann nochmal abgedeckt waren mit Einlauftrichtern. Wir hatten den Aspekt der 30-Tage-Schächte auf einer relativ kleinen Fläche, die etwas zur Höfigkeit der Erzgänge hier aussagen. Und wir hatten den Aspekt, dass hier gemeinschaftliche Aktionen erfolgt sein müssen.
Später. Wieder im Bauwagen, erzählt Christiane Hempke von weiteren Forschungsergebnissen.
Wir finden in Dippoldiswalde bereits die ersten Wetterscheider. Das sind Installationen, um die verbrauchte Luft hinauszuführen und Frischluft hineinzuführen. Das wurde bislang überhaupt verneint, dass es so etwas im 12. und 13. Jahrhundert schon gegeben hat. Wir finden Rinnensysteme, wir finden Stollen. Auch das ist etwas, was bislang für diese frühen Phasen verneint worden ist.
Viel technische Innovationen im Bergbau müssen die Forscher zurückdatieren. Für die Zukunft werden die Forscher das Bergwerk nicht erhalten können. Eine Kreisstraße führt direkt darüber hinweg und die Gefahr weiterer Einbrüche ist zu groß. Deshalb jetzt das, was Fachkreise eine Notgrabung nennen. Möglichst schnell, möglichst viel ans Tageslicht holen und all das, was unten bleiben muss, exakt dokumentieren. Dafür zuständig ist die Grabungstechnikerin Heide Hönig.
Das Neue, was wir jetzt auch mit einsetzen, ist dieses Structure for Motion. Da werden dann Bildserien stark überlappend erstellt und dann über ein Programm berechnet. Und da bekommen wir dann eine wunderschöne Punktwolke raus. Und das kann man dann wiederum über die Originalkoordinaten, die wir von der Straße mit in den Berg nehmen, millimetergenau verorten.
Das Ergebnis? Eine virtuelle 1:1 Abbildung. Die Ergebnisse sollen später der Öffentlichkeit in einem Museum präsentiert werden. Das, was die Bergleute des Mittelalters in jahrzehntelanger Arbeit aus dem Fels holten, wird die Bergwacht dann mit Beton ausgegossen haben.
Ein Silberbergwerk aus dem Mittelalter. Das war ein Beitrag von Uwe Springfeld, präsentiert von Uke Bandixen.
Notizen aus der Wissenschaft.
Zwei neu entwickelte russische Ebola-Impfstoffe sollen in Guinea bei einer Feldstudie mit 2000 Teilnehmern getestet werden. Das kündigte die russische Gesundheitsministerin Anfang der Woche in Moskau an. Neben den beiden Impfstoffen hätten russische Forscher auch ein Medikament zur Behandlung des gefährlichen Tropenfiebers entwickelt. Es stehe in Russland aber noch vor der Zulassung. Mal eben einen Brand im Weltraum legen. Das ist der Plan der NASA. Zu Forschungszwecken will die US-Raumfahrtbehörde in einer ausgedienten Raumkapsel im All tatsächlich für einen Großbrand sorgen. Es geht darum zu prüfen, wie groß die Flammen werden, wie schnell sich das Feuer ausbreitet, wie heiß es wird und welche Mengen an schädlichen Gasen entstehen. Bereits in der Vergangenheit hatten Forscher im All kleinere kontrollierte Brände entfacht und beobachtet. Dieses Mal will die NASA herausfinden, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Gerät und Menschen ergriffen werden sollten, wenn mal ein Großbrand ungeplant entstehen sollte. Jetzt, vor Ostern, muss es noch einmal gesagt werden. Der Hasenbestand ist seit 14 Jahren stabil. Durchschnittlich 11 Feldhasen leben pro Quadratkilometer auf Deutschlands Feldern und Wiesen. Die Bestände dieser Tiere sind seit Beginn der bundesweiten Erfassung im Jahr 2012 trotz leichter Schwankungen stabil. Wo sind Jugendliche besonders zufrieden? Und wo unglücklicher? In welchem Land fangen die meisten schon früh mit dem Rauchen an? Die Weltgesundheitsorganisation hat neue Antworten auf diese Fragen. Wissenschaftler der WHO haben das Leben von Jugendlichen in verschiedenen Ländern untersucht. Dabei kam heraus, dass deutsche Jugendliche in den meisten Kategorien im Mittelfeld liegen. Allerdings gibt es nur wenige Länder, in denen 11-Jährige lieber zur Schule gehen als in Deutschland. Sogar mehr als die Hälfte von ihnen mag bei uns die Schule sehr. Deswegen werden sie aber nicht glücklicher. Die glücklichsten 11-Jährigen kommen in der Untersuchung aus Albanien. Etwa 95% dort sind sehr zufrieden mit ihrem Leben. Mit zunehmendem Alter sinkt diese Zahl aber. Unter den 15-Jährigen liegt Armenien vorne. Was Drogen betrifft, wird Cannabis vor allem bei europäischen Jugendlichen konsumiert. Insbesondere in Frankreich ist Cannabis beliebt. Mehr als ein Viertel der 15-Jährigen ist damit bereits in Berührung gekommen. Andere illegale Drogen wie Kokain, Ecstasy und aufputschende Amphetamine folgen erst mit einigem Abstand. Und Zigaretten? Insbesondere Jugendliche auf Grönland rauchen regelmäßig und leider auch bereits ab einem sehr jungen Alter. Mehr als jeder zweite 15-Jährige raucht dort mindestens einmal pro Woche. Und mehr als die Hälfte davon hat schon mit 13 Jahren oder sogar noch jünger angefangen zu rauchen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wenn die Polizei einen Betrunkenen beim Autofahren erwischt, muss sie ihn oft mit zum nächsten Arzt nehmen, um den absoluten Beweis zu haben. Ist er betrunken oder nicht? Und wie viel hat er getrunken? Um das ganz genau zu wissen, wird ein Bluttest gemacht. Erst der Nachweis von Alkohol im Blut reicht, um bei Werten über 1,1 Promille auch eine Straftat zu ahnden. Aber was ist mit dem Pusten? Wie viel sagt denn der Atemalkoholwert über den Blutalkoholwert aus? Kann dieser Test im Grunde gar keine zuverlässigen Aussagen machen? Wissenschaftler am Institut für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München wollen das herausfinden. Moritz Pompel hat sie bei ihren Untersuchungen besucht.
So, ich habe 2 gut eingeschenkte Wodka getrunken und jetzt die Polizeikontrolle. Einmal blasen, bitte. Natürlich alles fake. Ich bin heute nämlich nicht bei der Polizei, sondern beim betreuten Pusten hier am Institut für Rechtsmedizin von der LMU München. Und zwar in einem Seminarraum, in dem einige Doktoranden versammelt sind und auch einige Probanden, jeder mit einer Braunüle in der Ellenbeuge, zum Blut abnehmen. Neben mir ist einer davon, Markus, und auf seiner Armbanduhr lese ich gerade 11:30. Wie viel hast du heute schon seit wann getrunken?
Seit 8 Uhr früh, 14,5 Stammball Wodka innerhalb von 2 Stunden.
Und das Ganze aus welchem Grund?
Für die Wissenschaft.
Tja, und mein eigener Atemalkoholwert, der liegt nach 2 Wodka bei 0,3. Mich interessiert heute, an was hier geforscht wird und ob ich so einen Alkoholtester austricksen kann. Das Ganze wird natürlich professionell betreut, und zwar von Professor Matthias Graf. Er ist neben mir. Die Probanden müssen ja alle 15 Minuten pusten und es wird ihnen alle 15 Minuten Blut abgenommen. Warum diese Doppelmessung?
Atemalkohol und Blutalkohol sind locker miteinander korreliert. Man muss immer überlegen, in welcher Phase der Alkoholisierung bin ich, in der Anflutungsphase, das heißt, wenn Sie gerade Alkohol trinken, haben Sie eine sehr hohe Abendalkoholkonzentration im Vergleich zum Blut. In einer sehr späten Phase der Alkoholisierung, wenn die letzten Alkoholreste aus der Körperperipherie ins Blut aktiviert werden, da ist relativ gesehen die Blutalkoholkonzentration höher.
Also wenn ich es recht verstehe, dann geht es bei Ihrer Forschung darum, herauszufinden, wie man die beiden Werte am besten miteinander vergleichen kann und wie man das dann vielleicht mal in der praktischen Arbeit anwenden könnte. Also zum Beispiel bei Polizeikontrollen, damit der Bluttest vielleicht mal überflüssig wird.
Darum geht's. Wir wissen noch viel zu wenig über den Abendalkohol. Wir haben sehr, sehr viele Untersuchungen der letzten Jahrzehnte über den Blutalkohol. Aber Alkohol gibt es noch sehr viele Fragen und zu wenig Daten.
Ja, ich denke, jetzt müsste es gehen.
So, wir werden jetzt mal versuchen, gemeinsam diesen Alkoholtest auszutricksen.
Ja.
Proband Markus bei der Analyse. Es zeigt 0,9 Promille. Dein Pegel sinkt. Pass auf, jetzt, ich habe hier Mundspray. Das kannst du jetzt mal zu dir nehmen, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Oh, ja. Mehr als 5,5 Promille.
Damit bin ich wohl für ein MPU qualifiziert.
Das ist letztendlich Alkohol, der gar nicht zwingend in der Atemluft aus der Lunge zu finden ist, sondern der letztendlich im Mund nach Konsum verbleibt und dann die Messung natürlich beeinflussen kann.
So, das war jetzt Andreas Stöber. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut und betreut zusammen mit Professor Matthias Graf das Projekt. Das heißt, alkoholhaltiges Mundspray kurz vor der Polizeikontrolle ist schon mal Quatsch.
Ja, prinzipiell führt das natürlich zu einer erhöhten Atemalkoholmessung, weiß die Polizei aber in der Regel auch, dass natürlich die 5,5 Promille dann mit seiner Trunkenheitssymptomatik nicht zusammenpasst und dann wird eben entsprechende Zeit gewartet und die Messung nochmal durchgeführt gegebenenfalls.
Ist ja auch verdächtig, wenn ich auf einmal nach Minze rieche wahrscheinlich, oder?
Ja, soll aber vorkommen.
Also Test Mundspray ist gescheitert. Wie sieht es mit Kaugummis aus oder Bonbons?
Darf in der Regel keinen Einfluss haben, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was in diesen Kaugummis oder Lutschbonbons eben enthalten ist.
Na gut, der nächste Austrickstest. Andreas Stöber, was machen wir?
Hyperventilation kann zum Beispiel einen Einfluss tatsächlich auf die Atemalkoholkonzentration in der Luft haben. Liegt ganz einfach daran auch, weil ich, wenn ich hyperventiliere, Ethanol, der in der Atemluft ist, abatme vergleichsweise schnell und der Ethanol nicht die Zeit hat, aus dem Blut in den Lungenraum nachzudiffundieren in adäquater Zeit.
Jetzt probiere ich es mal, hyperventilieren, also schnell atmen und dann nochmal testen. Ist das schon hyperventilieren oder muss ich eine... Mir wird es schon leicht schwindelig jetzt langsam. So, die Analyse läuft. Ja, 0,16. Naja, statt 0,3 vorher fast die Hälfte niedriger. Aber auch das nicht unbedingt praktikabel, wenn ich in der Polizeikontrolle bin und nochmal schnell vor denen anfange zu hyperventilieren. So, der letzte Test. Ich hatte gerade 0,3 Promille. Ich werde jetzt mal einen Batzen Schnee in den Mund nehmen. Um meinen Mund herum zu kühlen und zu schauen, ob ich einen Einfluss hatte. Oh, ist ganz schön kalt. 0,2. Warum hat das überhaupt einen Einfluss jetzt? Offenbar die Temperatur im Mund.
Das hängt unter anderem davon ab, wie viel Alkohol sich in der Atemluft überhaupt lösen kann und damit dann transportiert wird.
Wenn die kalt ist, die Atemluft, dann ist es weniger, oder was?
Dann wird es weniger tatsächlich, was man in Ethanol dann letztendlich in der Luft quasi sättigen kann und ins Gerät einpusten kann.
Ist die Frage, ob das so praktikabel ist, wenn man der Polizei gegenübersteht. Noch schnell Schnee rein und dann? Also für mich steht fest, dass mit dem Austricksen, das bringt alles nichts, oder Professor Graf?
Der einfachste Tipp ist natürlich, um da nicht in Schwierigkeiten zu kommen, wenn man zwei Bier trinkt, nicht mit dem Auto, sondern mit der U-Bahn nach Hause zu fahren.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Moritz Pompel. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Ava Sango und ihre CD heißt Alata. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.